Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Jane Austen. Aus dem Englischen von Ursula und Christian Grave. Hörspielbearbeitung und Regie Christiane Ohaus. Fünfter Teil.
Als Emma am nächsten Vormittag im Garten spazieren ging und über den Ball nachsann, dachte sie mit besonderem Vergnügen an die kurze Aussprache mit Mr. Knightley. Sie war so froh darüber, dass sich ihre Meinungen über die Eltons trafen und dass er Harriet gelobt und ihre guten Eigenschaften anerkannt hatte, war ihr besonders lieb.
Harriet vernünftig, Frank Churchill nicht allzu verliebt und Mr. Knightley ohne das Bedürfnis, sich mit mir zu zanken. Was für ein vielversprechender Sommer.
Sie wollte eben ins Haus zurückkehren. Da öffnete sich das große gusseiserne Tor und zwei Personen traten ein, die sie in diesem Augenblick am allerwenigsten zusammen erwartet hätte.
Harriet? Und Frank Churchill?
Harriet, auf den Arm von Frank Churchill gestützt. Irgendetwas Ungewöhnliches musste vorgefallen sein. Harriet sah blass und verängstigt aus und er bemühte sich, sie aufzuheitern. Das eiserne Tor und die Haustür waren kaum 20 Meter voneinander entfernt. Alle drei waren sie sehr bald in der Eingangshalle und Harriet fiel, auf einen Stuhl sinkend, sofort in Ohnmacht. Eine in Ohnmacht gefallene junge Dame muss wieder zu sich gebracht werden. Fragen wollen beantwortet, Neugier gestillt sein.
Miss Smith und Miss Bickerton sind von bettelnden Vagabunden überfallen worden. Ja, als sie auf der Straße nach Richmond unterwegs waren.
Nein.
Ja. Miss Bickerton ist sofort einen steilen Hang hinaufgestürzt und auf dem kürzesten Weg nach Highbury zurückgerannt. Die arme Harriet aber konnte ihr nicht folgen. Beim ersten Versuch, den Abhang zu erklimmen, hatte sie einen solchen Wadenkrampf, dass sie absolut hilflos war und alleine zurückblieb.
Oh, Harriet.
Ja. Sofort wurde sie von einem halben Dutzend Kinder und einer stämmigen Frau umringt und bedrängt. In ihrer Panik bot sie ihnen sofort Geld an, gab ihnen einen Schilling, flehte sie an, nicht mehr zu verlangen und ihr nichts zu tun. Aber die Bande verlangte natürlich mehr.
Ja.
Und das lautstark und unverschämt.
Natürlich.
Und genau so habe ich sie angetroffen. Die arme Harriet, zitternd und bittend, in schlimmster Lage. Wie konnte Miss Bickerton sie nur alleine zurücklassen? Aber auch, was für ein glücklicher Zufall. Wäre ich nicht in Highbury aufgehalten worden und hätte der schöne Morgen mich nicht veranlasst, ein paar Meilen zu Fuß zu gehen, hätte ich ihr nicht zu Hilfe kommen können.
Ja.
Wie sie mir in die Arme lief, mich regelrecht umklammerte. Diese liebenswerte kleine Person.
Oh, die arme Harriet.
Ja. Mein Erscheinen hat der Bande jedenfalls einen gehörigen Schrecken eingejagt. Ich hatte dann sofort den Gedanken, du musst sie zu Miss Woodhouse nach Hartfield bringen.
Frank Churchill wartete nur so lange, bis Harriet wiederhergestellt war. Nach all diesen Verzögerungen wurde die Zeit für ihn wirklich knapp und er machte sich auf den Weg.
Ein solches Abenteuer, das einen jungen Mann und ein junges Mädchen auf solche Weise unversehens zusammenbringt. Da müssen auch dem nüchternsten Verstand gewisse Gedanken naheliegen.
Das fand wenigstens Emma. Soweit sie sich erinnern konnte, hatte noch keine junge Dame in Highbury eine solche Schreckensszene erlebt. Und nun stieß sie ausgerechnet Harriet, ausgerechnet in dem Moment zu, als ausgerechnet Frank Churchill vorbeikommen musste, um sie zu retten.
Das ist schon außerordentlich. Er hat das Bedürfnis, sich von der Neigung zu mir zu befreien und sie erholt sich gerade von ihrer Besessenheit für Mr. Elton. Der Vorfall kann ganz unmöglich seine Wirkung auf beide verfehlen. Aber ich werde keinen Finger rühren, werde mich nicht einmischen. Bloße Gedankenspiele können nicht schaden.
Ich heirate niemals.
Ungefähr 14 Tage nach dieser aufregenden Szene wurde ihre Hoffnung zur Gewissheit.
Niemals heiraten? Das ist ein neuer Entschluss.
Allerdings einer, den ich niemals ändern werde.
Ich hoffe, er entspringt nicht... Ich hoffe, es ist nicht als Kompliment für Mr. Elton gedacht.
Oh, ausgerechnet Mr. Elton. Wie ich mir so lange einbilden konnte. Es kommt mir jetzt wie Wahnsinn vor. Ich finde gar nichts Besonderes mehr an ihm. Es ist mir gleich, ob ich ihn treffe oder nicht, aber am liebsten möchte ich ihn gar nicht treffen. Oh nein. Er ist Mr. Elton so unendlich überlegen.
Was soll ich jetzt tun? Soll ich weiterfragen? Oder es auf sich beruhen lassen und so tun, als ob ich nichts ahne? Nein, es ist besser, mit offenen Karten zu spielen. Harriet, ich will nicht so tun, als wüsste ich nicht, was Sie meinen. Ihr Entschluss oder Vielmehr ihre Erwartung, niemals zu heiraten, entspringt der Überzeugung, dass die Person, die sie wählen würden, ihnen gesellschaftlich zu überlegen sei, als dass sie für sie in Frage käme. Stimmt das?
Oh, Miss Woodhouse, glauben Sie mir. Ich bin nicht so vermessen anzunehmen. So eingebildet bin ich nicht. Aber es macht mir so viel Vergnügen, ihn aus der Ferne zu bewundern und an seine unendliche Überlegenheit über die ganze übrige Welt mit der Dankbarkeit, Bewunderung und Anbetung zu denken, die so angebracht sind, für mich vor allem.
Das wundert mich gar nicht, Harriet. Der Dienst, den er Ihnen erwiesen hat, genügte, um Ihr Herz für ihn höher schlagen zu lassen.
Der Dienst! Oh, es war eine so unaussprechliche Liebenswürdigkeit. Die bloße Erinnerung daran und an alles, was ich in dem Augenblick empfand, als ich ihn auf mich zukommen sah. Sein edler Blick und meine entsetzliche Lage. Was für ein Umschwung, von einem Augenblick zum anderen, von vollkommener Verzweiflung zu vollkommenem Glück.
Das ist nur natürlich. Es ist natürlich und spricht für Sie. Jawohl, spricht für Sie, finde ich, so gut zu wählen und so dankbar zu sein. Aber dass es eine glückliche Wahl ist, ist mehr, als ich versprechen kann. Ich gebe Ihnen nicht den Rat, Ihren Gefühlen nachzugeben, Harriet. Ich kann mich keineswegs dafür verbürgen, dass Sie erwidert werden. Gehen Sie auf keinen Fall zu weit. Es sei denn, Sie sind überzeugt, dass er Ihre Liebe erwidert. Beobachten Sie ihn genau. Ich mahne Sie jetzt zur Vorsicht, weil ich mit Ihnen nie wieder über das Thema sprechen werde. Ich bin entschlossen, mich nie wieder in solche Dinge einzumischen. In Zukunft weiß ich nichts von der Sache. Künftig hin sollen zwischen uns keine Namen mehr genannt werden. Das vorige Mal haben wir einen großen Fehler gemacht. Diesmal wollen wir vorsichtiger sein. Er ist Ihnen ohne Frage sehr überlegen. Und anscheinend gibt es schwerwiegende Bedenken und Hindernisse. Und doch, Harriet, es sind schon ganz andere Dinge passiert. Es haben schon ungleichere Partner geheiratet. Aber seien Sie vorsichtig. Ich möchte nicht, dass Sie zu optimistisch sind. Aber wie es auch enden mag, dass Sie so hoch gegriffen haben, ist ein Zeichen von gutem Geschmack, den ich immer zu schätzen wissen werde.
Liebe Miss Woodhouse, ich bin Ihnen so dankbar. Sie verstehen mich so gut.
Der Kerl treibt ein falsches Spiel.
Mr. Knightley, der Frank Churchill aus irgendeinem Grund, den wohl nur er selbst kannte, von Anfang an nicht hatte leiden können, fand ihn immer unsympathischer.
Dass er sich um Emma bemüht, lässt keinen Zweifel zu.
Aber während fast alle ihn als Verehrer Emmas betrachteten und Emma selbst ihn schon an Harriet abtrat, verstärkte sich in Mr. Knightley der Verdacht, dass es zwischen Frank Churchill und Jane Fairfax eine heimliche Zuneigung, wenn nicht ein geheimes Einverständnis gebe. Bei verschiedenen Anlässen hatte er einen Blick, mehr als einen einzigen Blick, zu Miss Fairfax beobachtet, der von einem Verehrer von Miss Woodhouse irgendwie unangebracht erschien. Bei fast jeder Gelegenheit stieß er nun auf Unaufrichtigkeit und Doppelzüngigkeit.
Ich muss Emma warnen. Es ist meine Pflicht.
Meine liebe Emma, bist du sicher, dass du den Grad der Vertrautheit zwischen dem Herrn und der Dame genau kennst?
Zwischen Mr. Frank Churchill und Miss Fairfax? Oh, ja, natürlich. Warum zweifeln Sie daran?
Ist es dir jemals in den Sinn gekommen, dass er in Sie verliebt ist oder Sie in ihn?
Niemals. Niemals. Das ist mir nicht im Traum eingefallen. Wie kommen Sie bloß darauf?
Ich bilde mir seit einiger Zeit ein, Zeichen von Vertraulichkeit zwischen Ihnen wahrzunehmen. Gewisse vielsagende Blicke, von denen ich den Eindruck hatte, sie seien nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.
Oh, das finde ich köstlich. Ich stelle mit Entzücken fest, dass auch Sie Ihrer Fantasie die Zügel schießen lassen. Doch sie führt Sie auf eine falsche Fährte, so leid es mir tut. Es gibt keine Vertraulichkeit zwischen den beiden. Sie können sich darauf verlassen, dass sie so weit von wechselseitiger Zuneigung oder Vertraulichkeit entfernt sind, wie man nur sein kann. Allerdings kann ich es auf ihrer Seite nur vermuten, aber für die Gleichgültigkeit des Herrn kann ich mich verbürgen.
Sie sprach mit einer Überzeugung, die Mr. Knightley schwankend machte, war bestens gelaunt und hätte die Unterhaltung gern fortgesetzt, um die Einzelheiten seines Verdachts zu hören, jeden Blick beschrieben zu bekommen und alle Wos und Wies eines Sachverhaltes, den sie äußerst unterhaltsam fand. Doch zum Sprechen war er zu gereizt. Und damit er sich in seiner Gereiztheit nicht zu sehr erhitzte, verabschiedete er sich eilig und ging in die Kühle und Einsamkeit von Donwell Abbey zurück. Der Sommer in Highbury brachte keine wesentlichen Veränderungen. Nachdem ihnen lange auf einen baldigen Besuch von Mrs. Eltons Schwester nebst Gemahl Hoffnung gemacht worden war, musste die Einwohnerschaft von Highbury die niederschmetternde Nachricht hinnehmen, dass sie auf keinen Fall vor Herbst kommen konnten. Auf diese Bereicherung ihres geistigen Horizonts mussten sie für den Augenblick verzichten. Mrs. Elton war sehr enttäuscht. Das bedeutete den vorläufigen Verzicht auf Unterhaltung im großen Stil. So dachte sie zunächst, aber ein bisschen Überlegung überzeugte sie davon, dass nicht alles aufgeschoben zu werden braucht.
Warum nicht eine Entdeckungsfahrt nach Box Hill machen?
Mrs. Elton drängte darauf, den Tag für den Ausflug festzusetzen und sich mit Mr. Weston auf Taubenpastete und kaltes Lamm zu einigen, als ein lahmes Zugpferd alles wieder in traurige Ungewissheit stürzte. Es konnte Wochen, es konnte aber auch nur Tage dauern, bis das Pferd wieder verwendbar war.
Ist es nicht zum Verzweifeln, Knightley? Und dabei das ideale Wetter für Entdeckungsfahrten. Dieser Aufschub und diese Enttäuschung sind ganz abscheulich. Was sollen wir bloß machen? Auf diese Weise wird das Jahr zu Ende gehen und nichts ist geschehen. Letztes Jahr um diese Zeit hatten wir schon eine zauberhafte Entdeckungsfahrt von Maple Grove nach Kings Weston hinter uns. Ich bitte Sie.
Sie sollten lieber Donwell entdecken. Das lässt sich ohne Pferde machen. Kommen Sie und essen Sie meine Erdbeeren. Sie sind fast reif.
Ach, nichts würde ich lieber tun. Sie können sich auf mich verlassen. Ich komme bestimmt. Bestimmen Sie den Tag und ich komme. Sie erlauben doch, dass ich Jane Fairfax mitbringe?
Ich kann den Tag nicht bestimmen, bevor ich nicht mit einigen anderen gesprochen habe, die auch kommen sollen.
Och, überlassen Sie das nur mir. Sie brauchen mir nur carte blanche zu geben. Ich spiele die Gastgeberin, ich bitte Sie. Es ist meine Gesellschaft, ich bringe mir die Freunde schon mit.
Ich hoffe, Sie bringen Elton mit, aber ich möchte Ihnen nicht die Mühe machen, weitere Einladungen zu übernehmen.
Ich bitte Sie, verheirateten Frauen kann man ruhig Verantwortung übertragen. Es ist meine Gesellschaft, überlassen Sie alles mir. Ich lade die Gäste schon ein.
Nein, es gibt nur eine verheiratete Frau auf der Welt, der ich jemals erlauben kann, nach eigenem Wunsch Gäste nach Donwell einzuladen. Und diese eine...
Ist Mrs. Weston,
nein,
nehme ich an.
Nein, Mrs. Knightley. Und ehe ich sie gefunden habe, besorge ich meine Angelegenheiten schon selbst.
Nein! Ja. Was sind Sie für ein komischer Kauz? Sie sind ein Original und können sich alles erlauben. Ein richtiges Original. Also schön, ich bringe Jane mit. Jane und ihre Tante. Den Rest überlasse ich Ihnen. Ich habe auch gar nichts dagegen, die Familie von Hartfield zu treffen. Sie brauchen keine Skrupel zu haben. Ich weiß, Sie sind mit ihnen befreundet.
Sie treffen sie ganz bestimmt. Und ich werde auf dem Nachhauseweg bei Miss Bates vorbeigehen.
Das ist ganz überflüssig. Ich sehe Jane jeden Tag. Aber wie Sie wollen. Es muss eine ganz schlichte Angelegenheit werden, Knightley. Ich bitte Sie. Ich setze meinen großen Hut auf und trage eines meiner Körbchen am Arm. Hier. Wahrscheinlich dieses Körbchen mit den rosa Schleifen. Nichts könnte schlichter sein, ich bitte Sie. Wir wandern in Ihrem Park umher, pflücken selbst die Erdbeeren und sitzen unter den Bäumen.
Eine sehr gute Idee von Mr. Knightley, uns einzuladen. Sehr nett und vernünftig. Und viel sinnvoller, als ein Dinner daraus zu machen. Ich halte ganz und gar nichts von Dinner-Einladungen.
In heller Mittagssonne wurde Mr. Woodhouse in seiner Kutsche, das eine Fenster offen, sicher hinübertransportiert, um an dieser Alfresco-Gesellschaft teilzunehmen.
Die beste Frucht Englands, die Lieblingsfrucht aller.
Lieblingsfrucht?
Immer gesund.
Ganz recht.
Die edelsten Beete und die edelsten Sorten hier. Was selbst gefühlt.
Ganz herrlich.
Ganz herrlich.
Nur so
ein
ja,
wirklicher Genuss.
So.
Ein
ja,
wirklicher Genuss. Vormittags entschieden die beste Zeit. Niemals müde. Alle Sorten gut. Aber oh boy, unendlich überlegen.
Alle Sorten gut.
Gar kein Vergleich.
Gar kein
die anderen kaum genießbar.
Kaum genießbar.
Oh boy, ist nur leider so selten. Der Chile vorzu. Ziehen.
Ganz recht,
meine. Whitewood, den besten Geschmack.
Ja,
Londoner Preise von Erdbeeren, Überfülle in Bristol.
Zu Mr. Knightleys Freude hatten alle die Einladung gern angenommen. Auch Frank Churchill, den Mr. Weston unaufgefordert dazu gebeten hatte, hätte er allerdings durchaus verzichten können. Und da sich inzwischen auch das lahme Pferd wieder erholt hatte, sodass der Ausflug nach Box Hill glücklich wieder im Gespräch war, setzte man Donwell auf den einen Tag und Box Hill auf den folgenden.
Köstliche Frucht. Köstlich.
Sie können nicht zu viel davon essen.
Leider
liebe
nicht viel davon essen.
Emma war lange nicht in Donwell Abbey gewesen. Mit Stolz und Befriedigung wegen der besonderen Beziehungen zu ihrem Besitzer betrachtete sie die ansehnliche Größe und die Architektur des Gebäudes. Seine standesgemäße, vorteilhafte, charakteristische Lage, tief und geschützt, seinen weitläufigen Park, der sich bis zu den an einen Fluss grenzenden Wiesen erstreckte und von dem man von der Abbey bei der traditionellen Vernachlässigung von schönen Durchblicken kaum etwas sah, und die Fülle der Bäume an Wegen und Alleen, die weder aus Gründen der Mode noch der Extravaganz gefällt worden waren. Das Gebäude war größer als Hartfield und ganz und gar anders, da es großzügig, weitläufig, unsymmetrisch und mit vielen gemütlichen und ausgesprochen repräsentativen Räumen ausgestattet war. Es machte etwas her. Und sie spürte, wie ihr Respekt für diesen Sitz einer alten, wahrhaft vornehmen Familie wuchs, deren familiäre und geistige Tradition ungebrochen war.
Aber Kirschen schmackhafter, Johannisbeeren viel erfrischender. Och, das ewige Bücken, der einzige Einwand gegen Erdbeerpflücken. Grelle Sonne, todmüde, nicht länger auszuhalten, unbedingt im Schatten sitzen.
Ja, meine Liebe.
Man suchte Plätze, angenehm im Schatten. Die ganze Gesellschaft, mit Ausnahme von Frank Churchill, der jeden Augenblick von Richmond erwartet wurde, war nun beieinander. Und Emma war gezwungen, mit anzuhören, worüber Mrs. Elton und Jane Fairfax sprachen.
Zauberhaft.
Eine Stellung.
Reizend.
Eine höchst begehrenswerte Stellung stand zur Diskussion.
Hochvornehm.
Mrs. Elton hatte gerade heute Morgen Nachricht davon erhalten und wusste sich vor Entzücken kaum zu lassen. Zauberhaft. Reizend.
Bessere Kreise. Höhere Sphären. Uralte Linien. Höchster Rang.
Einfach alles. Und Mrs. Elton war ganz versessen darauf, das Angebot auf der Stelle anzunehmen. Sie war ganz Leidenschaft, Energie und Triumph und weigerte sich rundheraus, die negative Antwort ihrer Freundin zu akzeptieren. Obwohl Miss Fairfax ihr weiterhin versicherte, sie wolle vorläufig gar keine Stellung annehmen und die Gründe wiederholte, die sie schon früher vorgebracht hatte. Und trotzdem bestand Mrs. Elton darauf, in Janes Namen mit der morgigen Post eine zustimmende Antwort zu senden. Wie Jane all das ertrug, war für Emma ein Rätsel.
Wollen wir nicht ein bisschen spazieren gehen? Wäre Mr. Knightley so freundlich, uns den Park zu zeigen? Den ganzen Park? Ich würde gerne alles sehen.
Es war heiß. Und als alle eine Weile, meist nur zu zweit, spazieren gegangen waren und sich dabei über den ganzen Park verstreut hatten, folgten sie einander beinahe unabsichtlich in den köstlichen Schatten einer breiten, kurzen Lindenallee. Der Weg bildete einen reizvollen Spaziergang und der abschließende Ausblick war außerordentlich hübsch. Wohltuend für Auge und Gemüt. Englisches Grün, englische Landschaftskultur, englische Behaglichkeit, wie es im hellen Sonnenschein so unaufdringlich dalag.
Sieh mal an, wie schön. Mr. Knightley und Harriet.
Ein merkwürdiges Tête-à-tête, aber sie freute sich darüber. Die beiden waren anscheinend in ein angenehmes Gespräch vertieft. Der Schatten war äußerst erfrischend und Emma empfand dies als den angenehmsten Teil des Tages. Dann zogen sie sich alle zum Essen ins Haus zurück. Frank Churchill war noch immer nicht eingetroffen.
Ich habe immer gewarnt, er soll sich von dieser Rappenstute trennen. Ich habe kein gutes Gefühl. Er hat gesagt, sein Kommen sei mehr als sicher. Es gehe seiner Tante so viel besser, dass er an seinem Kommen nicht im geringsten zweifle.
Aber du weißt doch, meine Liebe, wie Mrs. Churchills Zustand plötzlichen Veränderungen unterworfen sein kann. Ha. Mach dir keine Sorgen.
Nach dem Imbiss wollte die Gesellschaft noch einmal nach draußen gehen, um sich die alten Fischteiche der Abbey anzusehen. Emma ging für einen Augenblick der Ruhe allein in die Halle hinaus. Sie war kaum dort, als Jane Fairfax schnell und wie auf der Flucht aus dem Garten kam.
Würden Sie so freundlich sein zu sagen, dass ich nach Hause gegangen bin, wenn man mich vermisst? Ich gehe auf der Stelle.
Meine Tante hat ganz vergessen, wie spät es ist. Aber ich bin sicher, wir werden schon lange zu Hause erwartet und muss deshalb unbedingt gehen. Ich habe keinem etwas davon gesagt. Bis sie alle zurück sind, wird man mich nicht vermissen. Und würden Sie dann so nett sein zu sagen, dass ich gegangen bin?
Gerne, wenn Sie es wünschen, aber Sie gehen auf keinen Fall zu Fuß nach Highbury. Ein Diener meines Vaters soll Sie begleiten. Ich werde die Kutsche anspannen lassen. In 5 Minuten ist sie bereit.
Vielen Dank, auf gar keinen Fall. Ich möchte lieber gehen. Wie könnte ich Angst haben, allein zu gehen? Ich, die vielleicht bald auf andere aufpassen muss.
Ich muss die Kutsche kommen lassen. Sogar die Hitze wäre eine Gefahr. Sie sind jetzt schon erschöpft.
Das stimmt. Ich bin erschöpft. Aber es ist keine Erschöpfung, die... Bewegung wird mir gut tun. Miss Woodhouse, wir kennen alle gelegentlich Anfälle von Niedergeschlagenheit. Ich muss gestehen, ich bin am Ende. Sie erweisen mir die größte Freundlichkeit, wenn Sie mich in Ruhe lassen und nur sagen, dass ich gegangen bin, falls es nötig ist.
Emma wollte sie nun mit keinem weiteren Wort zurückhalten. Es war ihr alles völlig klar. Sie konnte sich gut in ihre Lage versetzen, begleitete sie aus dem Haus und sah ihr mit der Besorgtheit einer echten Freundin nach.
Oh, Miss Woodhouse, die Wohltat, manchmal allein zu sein.
Bei solch einem Zuhause, bei solch einer Tante, kein Wunder. Du tust mir wirklich leid. Und je mehr du mich merken lässt, wie schrecklich du die Lage findest, desto sympathischer wirst du mir.
Jane war noch keine Viertelstunde fort, als Frank Churchill das Zimmer betrat. Diejenigen, die Mrs. Churchill als Ursache genannt hatten, hatten recht. Er war durch eine vorübergehende Verschlechterung ihres Zustandes aufgehalten worden. Ein nervöser Anfall, der einige Stunden gedauert hatte. Und erst ganz zuletzt hatte er wieder Hoffnung gefasst, überhaupt kommen zu können. Und hätte er gewusst, wie heiß der Ritt und wie spät es trotz aller Eile werden würde, dann wäre er vermutlich gar nicht erst gekommen.
Mörderisch, diese Hitze. Hätte ich das gewusst. So etwas habe ich noch nie erlebt. Nichts setzt mir mehr zu als Hitze. Kälte jeder Art, ja, aber Hitze ist unerträglich.
Und er setzte sich so weit wie möglich entfernt von Mr. Woodhouses niedergebranntem Kaminfeuer und machte einen kläglichen Eindruck.
Ihnen wird bald kühler werden, wenn Sie ruhig sitzen.
Sobald mir kühler ist, reite ich wieder zurück. Ich war sowieso kaum entbehrlich, aber ich sollte ja unbedingt kommen. Und gleich gehen Sie alle nach Hause. Und die Gesellschaft ist zu Ende. Eine Teilnehmerin traf ich schon unterwegs. Wahnsinn. Bei solchem Wetter. Absoluter Wahnsinn.
Sie sollten eine Erfrischung zu sich nehmen. Im Esszimmer gibt es alles in Hülle und Fülle.
Nein, ich will nicht essen. Ich bin nicht hungrig, davon wird mir immer noch heißer. Na gut, ein Holunderwein vielleicht.
Bin ich froh, dass meine Neigung zu ihm vorüber ist. Ein Mann, den schon ein heißer Tag außer Fassung bringt, wäre nichts für mich.
Harriet, mit ihrem nachgiebigen Temperament wird es nichts ausmachen.
Er blieb lange genug weg, um in aller Ruhe gegessen zu haben und kam besser gelaunt zurück. Ganz abgekühlt und mit gutem Benehmen, wieder ganz er selbst und fähig, sich zu ihnen zu setzen. Schließlich gelang es ihm sogar wieder, auf unterhaltsame Weise Unsinn zu reden.
Ich sollte reisen. Gerade heute habe ich so ein Gefühl, als ob ich sehr bald im Ausland sein werde. Ich habe das Nichtstun satt. Ich brauche Veränderung. Ich meine es ernst. Miss Woodhouse, was immer Sie mit Ihrem durchdringenden Blick auch sagen wollen, ich habe England satt und ich werde es lieber heute als morgen verlassen.
Sie haben Wohlstand und Verwöhntheit satt. Können Sie sich nicht ein paar anstrengende Pflichten ausdenken und damit zufrieden sein, hier zu bleiben?
Ich? Reichtum und Verwöhntheit satt? Da irren Sie sich. Gewaltig. Ich halte mich keineswegs für wohlhabend oder verwöhnt. Alle meine Pläne sind vereitelt. Ich halte mich keineswegs für einen beneidenswerten Menschen.
Essen Sie noch etwas. Noch eine Scheibe kaltes Fleisch, noch ein Schluck Madeira mit Wasser, dann haben Sie uns fast wieder eingeholt.
Nein, ich rühre mich nicht vom Fleck. Ich bleibe bei Ihnen sitzen. Sie sind meine beste Kur.
Wir fahren morgen nach Box Hill und Sie kommen mit. Es ist nicht das Ausland, aber es ist wenigstens etwas für einen, der sich so nach Abwechslung sehnt. Bleiben Sie hier und kommen Sie mit?
Nein, auf keinen Fall. In der Abendkühle reite ich nach Hause.
Aber Sie können doch in der Morgenkühle wiederkommen.
Nein, lohnt sich nicht. Wenn ich komme, bin ich bestimmt schlecht gelaunt.
Dann bleiben Sie lieber in Richmond.
Aber dann bin ich noch schlechter gelaunt. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass Sie alle ohne mich zusammen sind.
Das sind Probleme, die Sie mit sich selbst ausmachen müssen. Seien Sie so schlecht gelaunt, wie Sie wollen. Ich werde nicht weiter in Sie dringen.
Die Gesellschaft kam von den Fischteichen zurück. Für einige war Frank Churchills Anblick eine große Freude. Andere ertrugen ihn mit Fassung. Aber man drückte allgemeine Betrübnis und Besorgtheit aus, als Miss Fairfax Verschwinden erklärt wurde. Man kam zu dem Schluss, dass es für sie alle Zeit sei zu gehen. Und nach den letzten kurzen Verabredungen für den morgigen Tag trennten sie sich.
Also gut, wenn Sie unbedingt wollen, dass ich bleibe und mitkomme, bleibe ich.
Er hat den ganzen Tag mit ihr geflirtet.
Mr. Frank Churchill und Miss Woodhouse haben auf skandalöse Weise miteinander geflirtet.
Sie hatten sehr schönes Wetter für ihren Ausflug nach Box Hill. Emma und Harriet fuhren zusammen, Miss Bates und ihre Nichte mit den Eltons, die Herren waren zu Pferd. Mrs. Weston blieb bei Mr. Woodhouse in Hartfield. Die 7 Meilen wurden in der Erwartung angenehmer Stunden zurückgelegt.
Sehr angenehm hier unten. Ein frisches Lüftchen.
Eine herrliche Aussicht, meine Liebe.
Und alle brachen bei ihrer Ankunft in große Bewunderung aus, aber
irgendetwas fehlt.
Es herrschte Mangel an Stimmung, Mangel an Gemeinsamkeit. Man zersplitterte sich zu sehr in einzelne Gruppen. Die Eltons gingen zusammen, kümmerten sich um Miss Bates und Jane. Emma und Harriet wurden von Frank Churchill beansprucht und Mr. Weston bemühte sich umsonst, Harmonie zwischen allen herzustellen.
Es ist langweilig.
Aber während der vollen 2 Stunden, die man auf dem Hügel zubrachte, gingen sich die Gruppen anscheinend absichtlich aus dem Weg und ließen sich auch durch hübsche Ausblicke, kalte Imbisse oder einen gut gelaunten Mr. Weston nicht miteinander versöhnen.
Auch er langweilt mich heute. Wie enttäuschend das alles.
Als sie alle saßen, wurde es besser. Jedenfalls für ihren Geschmack. Denn Frank Churchill wurde redselig und ausgelassen und wandte sich dabei vor allem an sie. Sie zu unterhalten, auf sie Eindruck zu machen, war anscheinend alles, was er im Sinn hatte. Und froh, durch Schmeicheleien aufgemuntert zu werden, war auch Emma ausgelassen und forderte ihn geradezu dazu heraus, ihr intensiv den Hof zu machen, so wie sie es in der lebhaften Anfangsphase ihrer Bekanntschaft getan hatte, obwohl es ihr jetzt nichts mehr bedeutete.
Wie dankbar ich Ihnen bin, dass Sie mich gebeten haben, heute mitzukommen. Wenn Sie nicht wären, hätte mir der ganze Ausflug überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich war fest entschlossen, nach Hause zu reiten.
Ja, Sie waren sehr schlecht gelaunt. Aber wenigstens haben Sie sich nicht lange bitten lassen, heute mitzukommen. Mein Wunsch war Ihnen Befehl.
Sagen Sie nicht, dass ich schlecht gelaunt war. Ich war erschöpft. Ja, die Hitze hatte mir zugesetzt.
Heute ist es noch heißer.
Nicht für mein Gefühl. Ich fühle mich ausgesprochen wohl.
Sie fühlen sich wohl, weil Sie wieder unter Kontrolle sind.
Ja, Ihrer Kontrolle.
Vielleicht wollte ich, dass Sie das sagen, aber ich meinte eigentlich Selbstkontrolle. Sie waren gestern aus irgendeinem Grund außer Rand und Band und haben sich gehen lassen. Aber heute haben Sie sich wieder in der Gewalt. Und da ich nicht immer bei Ihnen sein kann, ist es wohl am besten, Sie Ihrer eigenen anstatt meiner Kontrolle zu überlassen.
Das läuft auf dasselbe hinaus. Ohne Motivation habe ich keine Selbstkontrolle. Ich gehorche Ihrem Befehl, ob Sie ihn aussprechen oder nicht. Und Sie können doch immer bei mir bleiben. Sie bleiben immer bei mir.
Ihrer Galanterie ist keine Antwort gewachsen, aber niemand außer uns spricht und es geht ein bisschen weit, zur Unterhaltung von 7 stummen Leuten nur Unsinn zu reden.
Ich sage nichts, wofür ich mich schämen muss. Ich stehe seit Februar, seit ich Sie kenne, unter Ihrer Kontrolle. Alle hier auf dem Hügel sollen mich hören, wenn Sie können. Meine Rede soll bis Mickleham auf der einen Seite und bis Dorking auf der anderen schallen. Ich habe Sie im Februar kennengelernt. Unsere Gesellschaft ist ausgesprochen stumpfsinnig. Was sollen wir tun, um sie aufzumuntern? Jeder Unsinn erfüllt den Zweck. Wir werden sie zum Sprechen bringen. Meine Damen und Herren, Miss Woodhouse, die überall den Vorsitz führt, hat mich beauftragt, Ihnen zu sagen, dass sie wissen möchte, was Sie alle gerade jetzt denken.
Doch meine Güte.
Unerträglich, dass Miss Woodhouse immer den Ton angeben will.
Ja. Ist Miss Woodhouse sicher, dass sie wissen möchte, was wir alle denken?
Oh nein, nein, auf gar keinen Fall. Nichts wäre mir am Augenblick weniger lieb. Das heißt, es gibt ein oder zwei, vor deren Gedanken ich vielleicht keine Angst habe.
Das ist etwas, was ich mich nicht zu fragen getraut hätte. Obwohl ich als Chaperon der Gesellschaft vielleicht eher. Ich bin niemals irgendwo.
Ganz recht, meine Liebe.
Junge Damen.
Ganz recht.
Verheiratete Frauen.
Unbedingt, ganz unerhört. Aber manche Damen schrecken vor nichts zurück. Besser es als einen Witz behandeln. Wir wissen alle, was man dir schuldig ist.
Das hat nichts genützt. Die meisten von Ihnen fühlen sich beleidigt. Ich werde sie direkter angehen. Meine Damen und Herren, Miss Woodhouse hat mich beauftragt, Ihnen zu sagen, dass sie auf ihr Recht, genau zu wissen, was Sie denken, verzichtet und nur etwas allgemein Unterhaltsames von jedem von Ihnen fordert. Sie sind der 7, außer mir, der, wie Miss Woodhouse zu sagen beliebt, schon jetzt sehr unterhaltsam ist. Und sie fordert von Ihnen entweder eine sehr witzige Geschichte oder 2 mäßig witzige Geschichten oder 3 sehr langweilige. Und sie verpflichtet sich, über alle herzlich zu lachen.
Oh, ein Glück! Dann brauche ich keine Angst zu haben. 3 sehr langweilige Geschichten. Das ist das Richtige für mich, nicht wahr? Sage ich nicht jedes Mal, wenn ich den Mund aufmache, 3 langweilige Dinge. Finden Sie nicht auch?
Ja, Ma'am. Aber es gibt eine Schwierigkeit. Entschuldigen Sie, aber diesmal ist die Zahl begrenzt. Nur 3 auf einmal.
So. Also, ich muss schon sagen, ja, ich verstehe, was Miss Woodhouse meint. Ich werde versuchen, den Mund zu halten. Mr. Knightley, es tut mir leid, was denken Sie? Ich muss mich sehr unbeliebt gemacht haben, sonst hätte sie so etwas nicht zu einer alten Freundin gesagt.
Mir gefällt Emmas Vorschlag. Ich will mein Bestes tun. Ich mache ein Worträtsel. Wie viel gilt ein Worträtsel?
Wenig. Aber wir werden nachsichtig sein. Besonders bei dem, der den Anfang macht.
Nein, nein. Es gilt nicht wenig. Also, Sir, lassen Sie hören.
Ich zweifle selbst, ob es sehr witzig ist. Es liegt zu sehr auf der Hand. Aber hier ist es. Welche beiden Buchstaben des Alphabets drücken den Begriff Vollkommenheit aus?
2 Buchstaben. Vollkommenheit. Ich habe keine Ahnung.
Sie, Emma, werden es bestimmt nie raten. Ich werde es Ihnen sagen. M und A. Emma! Verstehen Sie?
Großartig!
Emma.
Das zeigt zur Genüge, was für witzige Dinge hier gewünscht werden. Und Mr. Weston hat sich gut aus der Affäre gezogen.
Oh, was mich betrifft, ich muss um Entschuldigung bitten. Ich bin für diese Dinge gar nicht zu haben. Miss Woodhouse muss mich schon entschuldigen. Ich gehöre nicht zu denen, die witzige Dinge aus dem Ärmel schütteln. Auf meine Art bin ich ein durchaus lebhafter Mensch, aber ich muss schon bestimmen dürfen, wann ich etwas sage und wann ich den Mund halte. Lassen Sie uns bitte aus, Mr. Churchill. Lassen Sie Mr. E., Knightley, Jane und mich aus. Wir haben nichts Geistreiches zu sagen. Keiner von uns.
Ja, bitte lassen Sie mich aus. Ich habe nichts zu sagen, was Miss Woodhouse oder sonst eine junge Dame amüsieren könnte. Ein alter, verheirateter Mann. Zu nichts zu gebrauchen. Willst du spazieren gehen, Augusta?
Herzlich gern. Ich habe genug davon, solange dieselbe Stelle zu erkunden. Kommen Sie, Jane.
Danke, Mrs. Elton. Ich bleibe.
Glückliches Paar. Wie gut sie zueinander passen. Was für ein Glück, wenn man bedenkt, dass die Heirat aus einer bloßen Bekanntschaft in einem Kurort hervorgegangen ist. Sie haben sich, glaube ich, nicht mehr als ein paar Wochen in Bath gekannt. Was für ein ungewöhnliches Glück. Denn in Bath oder irgendeinem anderen Kurort kann man den Charakter eines Menschen nicht wirklich kennenlernen. Erst wenn man Frauen in ihrem Haus, in ihrer eigenen Familie erlebt, so wie sie immer sind, kann man sich ein gerechtes Urteil bilden. Sonst ist alles Zufall und gut Glück. Meist Unglück. Wie viele Männer haben sich schon aufgrund einer kurzen Bekanntschaft gebunden und es für den Rest ihres Lebens bereut?
Solche Dinge kommen vor, ohne Frage.
Ja, Sie wollten etwas sagen.
Ich wollte nur sagen, obwohl solche unglücklichen Verhältnisse gelegentlich zwischen Männern und Frauen vorkommen, kann ich mir kaum vorstellen, dass sie sehr häufig sind. Vielleicht entsteht eine voreilige und unkluge Zuneigung, aber im Allgemeinen ist dann hinterher Zeit, sie wieder rückgängig zu machen. Ich möchte damit eigentlich sagen, dass es nur schwache, unentschlossene Charaktere sein können. Ihr Glück hängt immer von der Gnade des Zufalls ab. dies dazu kommen lassen, dass eine unglückliche Bekanntschaft für den Rest ihres Lebens zu einer Belastung, zu einer Zumutung wird.
Meine Verehrung, Miss Fairfax. Also, ich habe so wenig Zutrauen zu meinem eigenen Urteil, dass ich hoffe, jemand wird mir eine Frau aussuchen, wenn ich heirate. Wollen Sie, Emma, mir eine Frau aussuchen? Wenn Sie sie aussuchen, gefällt sie mir bestimmt. Finden Sie jemanden für mich. Ich habe keine Eile. Adoptieren Sie sie. Erziehen Sie sie.
Also schön. Ich übernehme den Auftrag. Sie sollen eine reizende Frau bekommen.
Harriet.
Sie muss lebhaft sein und haselnussbraune Augen haben. Daran liegt mir besonders.
Haselnussbraun? Naja, Details sind nicht so wichtig.
Ich gehe ein paar Jahre ins Ausland. Und wenn ich wiederkomme, hole ich meine Frau bei Ihnen ab. Aber nicht vergessen.
Entsprach nicht Harriet genau der Beschreibung? Die haselnussbraunen Augen ausgenommen, müsste sie in 2 Jahren genau seine Wünsche erfüllen. Vielleicht hatte er sie in diesem Augenblick sogar im Sinn.
Dass er mir die Erziehung überlässt, scheint darauf hinzudeuten.
Wie wäre es, liebe Tante, wenn wir jetzt mit den Eltern spazieren gehen?
Wenn du willst, mein Schatz, von Herzen gern. Ich bin bereit. Ich war schon vorhin bereit, mit ihnen zu gehen, aber jetzt ist es mir ebenso recht. Wir werden sie schnell einholen. Also ich muss schon sagen...
Mr. Knightley folgte ihnen. Nur Mr. Weston, sein Sohn, Emma und Harriet blieben zurück. Und der Übermut des jungen Mannes nahm nun auch für Emma unangenehme Züge an, sodass das Erscheinen der Diener, die meldeten, dass die Kutschen abfahrbereit waren, ihr sehr willkommen war.
Emma, ich muss noch einmal mit dir sprechen wie früher. Ich kann nicht zusehen, wie du falsch handelst, ohne dich darauf hinzuweisen. Wie kannst du nur so herzlos zu Miss Bates sein? Wie kannst du deinen Witz nur an einer Frau ihres Charakters, Alters und ihrer Stellung auslassen? Emma, ich hätte es nicht für möglich gehalten.
Na, ich konnte gar nicht anders. Das war doch ganz schlagfertig. Übrigens hat sie mich nicht verstanden.
Doch, darauf kannst du dich verlassen. Sie hat dich ganz genau verstanden. Sie spricht seitdem von nichts anderem. Wenn du nur hören könntest, wie sie davon spricht, mit welcher Nachsicht. Wenn du nur hören könntest, wie sie die Geduld zu schätzen weiß, die du und dein Vater immer aufgebracht haben. Und wie dankbar sie ist für eure Aufmerksamkeiten, wenn ihre Gesellschaft euch doch so lästig fällt.
Oh, ich weiß, sie ist eine Seele von Mensch. Aber sie müssen zugeben, dass das Gute und das Lächerliche bei ihr eine ganz unglückselige Mischung eingegangen
sind. Das stimmt. Ich gebe es zu. Und wäre sie eine Frau von Vermögen, dann könnte ruhig jeder ihrer harmlosen Absurditäten ein Heiterkeitserfolg werden. Dann würde ich dir keinen Vorwurf daraus machen. Wäre sie dir gleichgestellt. Aber Emma, überlege doch, wie wenig das der Fall ist. Sie ist arm, sie ist unter die Ansprüche gesunken, zu denen ihre Geburt sie berechtigte. Ihre Lage sollte dir Mitleid einflößen. Das war nicht schön von dir. Dich hat sie schon als Kind gekannt und nun von dir aus reiner Gedankenlosigkeit und schierem Übermut ausgelacht, gedemütigt zu werden und dazu noch vor ihrer Nichte und vor allen anderen. Dies ist jetzt unangenehm für dich, Emma. Es ist alles andere als angenehm für mich. Aber ich werde dir die Wahrheit sagen, solange ich kann. Ich werde mich durch ehrlichen Rat als dein Freund erweisen und vertraue darauf, dass du mir eines Tages Gerechtigkeit widerfahren lassen wirst.
Während des Gesprächs gingen sie auf die Kutsche zu. Sie stand bereit, und bevor Emma antworten konnte, hatte er ihr hineingeholfen. Er hatte völlig missdeutet, aus welchen Gefühlen sie ihr Gesicht abgewandt hielt und sprachlos war.
Ich schäme mich so.
Nach dem Einsteigen sank sie einen Augenblick lang überwältigt in den Sitz zurück. Dann machte sie sich Vorwürfe, dass sie sich nicht verabschiedet, ihm ihre Reue nicht zu erkennen gegeben hatte und scheinbar gekränkt abgefahren war. Und sie sah aus dem Fenster, um ihm mit Worten und Gesten zu zeigen, was wirklich in ihr vorging. Aber es war schon zu spät. Er hatte sich abgewandt und die Pferde hatten angezogen.
Er hat recht. Wie konnte ich so grausam zu Miss Bates sein? Wie konnte ich mich vor allen so blamieren? Wie konnte ich ihn gehen lassen, ohne ein Wort der Zustimmung, ohne ihm zu danken?
Die Fassung wieder zu gewinnen war unmöglich. Und Emma ließ auf dem Nachhauseweg ihren Tränen freien Lauf und gab sich keine Mühe, sie zurückzuhalten, so ungewöhnlich sie auch bei ihr waren.
Ich muss mich bessern. Ich muss Miss Bates einen Besuch abstatten, noch heute Morgen. Vielleicht kann sie mir vergeben.
Oh, Miss Woodhouse, wie liebenswürdig. Bitte verzeihen Sie.
Bitte,
einen Moment Geduld, bitte.
Miss Woodhouse.
Bei Emmas Eintreffen gab es einige Aufregung. Tante und Nichte entflohen ins Nebenzimmer. Jane sah sehr blass aus.
Also, mein Schatz, ich werde sagen, du hast dich hingelegt. Es geht dir ja auch wirklich schlecht.
Ich bin untröstlich, liebe Miss Woodhouse.
Zu reizend und zu liebenswürdig, Miss Woodhouse, Ihr Besuch.
Wie geht es denn, Miss Fairfax? Sie sah ein wenig blass aus, die Ärmste.
Ach, Miss Woodhouse, wie freundlich von Ihnen. Ich nehme an, Sie haben gehört und sind gekommen, um sich mit uns zu freuen. Und dabei sehe ich gar nicht aus, als ob ich mich freue. Aber es wird uns schwerfallen, uns nach dieser langen Zeit von ihr zu trennen. Und jetzt hat sie auch noch so schreckliche Kopfschmerzen, da sie den ganzen Vormittag Briefe geschrieben hat. Und noch dazu so lange Briefe, nicht wahr, an Oberst Campbell und Mrs. Dixon. Mein Schatz, sage ich, du wirst dir noch die Augen verderben, denn die ganze Zeit standen Tränen in ihren Augen. Kein Wunder, kein Wunder. Was für eine Veränderung. Und obwohl sie so ein Glück gehabt hat, eine Stellung. Wahrscheinlich einmalig für ein Mädchen, das gerade erst in die Welt hinausgeht. Halten Sie uns nicht für undankbar, Miss Woodhouse. Denn so unglaubliches Glück, aber die arme, liebe Seele. Wenn Sie sehen könnten, was für Kopfschmerzen sie hat. Wenn man solche Schmerzen hat, nicht wahr, weiß man eine Wohltat nicht so zu würdigen, wie sie es verdient.
Mrs. Alton, nehme ich an, ist diejenige, der Miss Fairfax diese Stellung...
Ja, unsere gute Mrs. Alton, eine so unermüdliche, treue Freundin. Sie ließ sich einfach nicht abweisen. Sie ließ Jane einfach nicht Nein sagen. Denn als Jane zuerst davon hörte, das war vorgestern, genau der Tag, an dem wir in Donwell waren, als Jane zuerst davon hörte, war sie ganz und gar entschlossen, das Angebot abzulehnen. Sie war fest entschlossen, vor Oberst Campbells Rückkehr keine Stellung anzunehmen. Bis gestern Abend. Da war es auf einmal eine abgemachte Sache, dass Jane annimmt. Was für eine Überraschung für mich. Ich hatte nicht die leiseste Ahnung. Jane nahm Mrs. Elton beiseite und erzählte ihr gleich, dass sie über die Vorteile der Position bei Mrs. Smallridge nachgedacht hatte und zu dem Entschluss gekommen war, sie anzunehmen. Ich wusste kein Sterbenswörtchen davon, bevor alles beschlossene Sache war.
Dann nehme ich an, Miss Fairfax hat über die Entscheidung gestern den ganzen Tag nachgedacht?
Ich glaube, ja.
Es muss für sie selbst und alle ihre Freunde ein trauriges Ereignis sein. Aber ich hoffe, die Stellung wird ihr den Abschied erleichtern. Ich meine im Hinblick auf die Familie und ihren Lebensstil.
Vielen Dank, liebe Miss Woodhouse. Ja, die Stellung verspricht wirklich Glück in reichem Maße. Der Lebensstil und die Kinder, so vornehme, reizende Kinder. Es wird das reinste Vergnügen sein, ein Leben voller Vergnügen. Und ihr Gehalt, ich wage gar nicht, Ihnen ihr Gehalt zu nennen, Miss Woodhouse.
Madam, wenn andere Kinder auch nur annähernd so sind, wie ich es gewesen sein muss, dann finde ich, das Fünffache des höchsten Gehalts, von dem ich bisher je gehört habe, wäre immer noch ein Hungerlohn.
Sie sind so großmütig.
Und wann wird Miss Fairfax Sie verlassen?
Sehr bald, sehr bald. Das ist das Schlimmste. Innerhalb von 14 Tagen. Ich war so überrascht, als Mrs. Elton auf mich zukam und mir gratulierte. Es war vor dem Tee. Warten Sie. Nein, es kann nicht vor dem Tee gewesen sein, weil wir gerade Karten spielen wollten. Und doch, es muss vor dem Tee gewesen sein, weil ich mich erinnere, dass ich gerade dachte... Ach nein, jetzt erinnere ich mich, jetzt weiß ich es genau. Etwas anderes passierte vor dem Tee, aber nicht das. Mr. Elton, der kurz auf seinem Besuch in seiner Gemeinde unterwegs gewesen war und eben zurückkam, erzählte uns, was der Hausdiener John ihm erzählt hatte. Und dabei kam heraus, dass die Kutsche nach Randalls geschickt worden war, um Mr. Frank Churchill nach Richmond zu fahren. Das war es, was vor dem Essen passierte. Und nach dem Tee hat Jane dann mit Mrs. Elton gesprochen.
Emma musste über den Kontrast nachdenken. Der Kontrast zwischen Mrs. Churchills Bedeutung in der Welt und Jane Fairfax' Schicksal fiel ihr auf. Die eine war alles, die andere nichts. Und sie saß in Gedanken über den Unterschied weiblicher Schicksale und war sich gar nicht bewusst, worauf ihre Augen gerichtet waren.
Ja, ich weiß, was Sie über das Klavier denken. Was soll nun daraus werden? Ganz recht. Die arme liebe Jane hat gerade vorhin davon gesprochen. Du musst weg, sagte sie. Du und ich, wir müssen uns trennen. Du hast hier nichts mehr zu suchen. Aber es soll noch bleiben, sagte sie. Bewahrt es auf, bis Oberst Campbell zurückkommt. Ich werde mit ihm darüber sprechen. Er wird die Sache für mich regeln. Er wird mir aus allen meinen Schwierigkeiten helfen.
Nun war Emma verpflichtet, über das Klavier nachzudenken. Und die Erinnerung an all ihre früheren fantastischen und ungerechten Spekulationen war so wenig angenehm, dass sie lieber beschloss, der Besuch habe lange genug gedauert, um mit einer Wiederholung all dessen, was sie an guten und wirklich empfundenen Wünschen ausdrücken konnte, verabschiedete sie sich. Zurück in Hartfield traf sie Mr. Knightley im Gespräch mit ihrem Vater.
Ich wollte nicht weggehen, ohne dich gesehen zu haben. Aber ich habe keine Zeit mehr und muss deshalb sofort aufbrechen. Ich fahre für ein paar Tage nach London, zu John und Isabella.
Emma war sicher, dass er ihr nicht vergeben hatte.
Also, mein Kind, wie geht es meiner lieben alten Freundin und ihrer Tochter? Sie haben sich sicher sehr über deinen Besuch gefreut. Die liebe Emma hat nämlich Mrs. und Miss Bates besucht, Mr. Knightley. Sie ist immer so aufmerksam zu ihnen.
Emma errötete bei diesem unverdienten Lob und sah Mr. Knightley an. Es kam ihr vor, als ob sein Gesicht sich augenblicklich aufhellte. Er sah sie mit einem Blick an, der Emma gut tat. Und einen Augenblick später bereitete ihr eine Geste, die mehr als bloßes Wohlwollen verriet, noch mehr Freude. Er ergriff ihre Hand. Vielleicht hatte sie ihre Hand sogar ausgestreckt. Jedenfalls ergriff er sie, drückte sie und war zweifellos im Begriff, sie an seine Lippen zu führen, als er sie plötzlich aus irgendeinem Grund losließ. Warum er sich auf halbem Wege anders besann, konnte sie nicht verstehen. Aber die Absicht war unverkennbar.
Die Geste steht ihm ausgezeichnet. Sie wirkt bei ihm so natürlich und dabei so nobel. Schade, dass er innegehalten hat.
Sein Verhalten erfüllte sie mit großem Stolz. Das gute Einvernehmen zwischen ihnen war wiederhergestellt. Unmittelbar danach brach er auf und war im Nu verschwunden.
Haben Sie schon gehört? Mrs. Churchill, die Arme.
Die Arme.
Haben Sie schon gehört?
Arme, die Arme, Mrs. Churchill.
Ja, die arme Frau. Wer hätte das gedacht?
Wie wird er sich befreit fühlen?
Die große Mrs. Churchill war tot.
Mrs. Churchill ist tot.
Es heißt bei Goldsmith, wenn schöne Frauen mit Unvernunft geschlagen sind, tun sie am besten daran zu sterben. Wenn sie mit Unausstehlichkeit geschlagen sind, empfiehlt sich der Tod ebenfalls als Rettung vor einem schlechten Ruf. Von Mrs. Churchill, die man mindestens 25 Jahre lang nicht hatte leiden können, sprach man nun mit Mitleid und Nachsicht. Das Ereignis sprach sie von allen Launen und allem Egoismus einer eingebildeten Kranken frei.
Jetzt muss er sich nur noch in Harriet verlieben.
Harriet benahm sich bewundernswert. Was für Hoffnungen sich ihr auch eröffnen mochten, sie verriet nichts. Emma erkannte diesen Beweis größerer Charakterstärke dankbar an und verzichtete auf jede Anspielung. Augenblicklich konnte man nichts für Harriet tun. Gute Wünsche für die Zukunft waren alles, was von Emmas Seite möglich war. Viel wichtiger war es, sich um Jane Fairfax zu kümmern, deren Zukunftsaussichten trüber wurden, während sich Harriets aufhellten. Sie wollte ihr ihren Respekt und ihre Anteilnahme beweisen. Sie beschloss, sie dazu zu überreden, einen Tag in Hartfield zu verbringen. Ein paar Zeilen sollten der Einladung Nachdruck verleihen. Sie wurde abgelehnt. Miss Fairfax gehe es nicht gut genug. Emma überlegte angestrengt, wie sie sich ihr nützlich erweisen könne. Sie, und sei es nur für ein oder zwei Stunden, von ihrer Tante zu erlösen, ihr eine Abwechslung zu bieten und ein ruhiges, vernünftiges Gespräch zu führen, selbst für ein oder zwei Stunden, würde ihr vielleicht gut tun. Und am nächsten Morgen schrieb sie ihr noch einmal, um ihr in den herzlichsten Worten mitzuteilen, sie sei, wann immer es Jane am besten passe, bereit, sie mit der Kutsche abzuholen. Die Antwort bestand in einem einzigen kurzen Satz.
Jane Fairfax lässt danken und grüßen. Ist aber für eine Spazierfahrt zu schwach.
Emma fuhr zu Miss Bates, um Jane zu überreden, mitzukommen. Aber Miss Bates machte ihr klar, dass sie ihrer Nichte versprochen hatte, Miss Woodhouse auf keinen Fall hereinzubitten. Als Emma hinterher hörte, dass man Jane Fairfax am Nachmittag desselben Tages in einiger Entfernung von Highbury auf den Wiesen hatte spazieren gehen sehen, stand es für sie fest, dass Jane entschlossen war, von ihr keinen Gefallen anzunehmen. Es tat ihr weh, dass ihr ehrlicher, guter Wille so wenig anerkannt wurde und sie als Freundin so wenig galt.
Aber wenigstens hätte Mr. Knightley keinen Anlass, mir Vorwürfe zu machen. Ich tue alles, nur um zu helfen.
Emma. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Jane Austen. Fünfter Teil. Es sprachen Erzählerin Katja Riemann, Emma Wodehouse, Laura Balzer, Mr. George Knightley, Michael Rotschopf, Mr. Wodehouse, Gerd Warmeling, Harriet Smith, Leonie Rainer, Frank Churchill, Raphael Stachowiak, Jane Fairfax, Marina Frenk, Mrs. Weston, Melika Furutan, Mr. Weston, Wolfram Koch, Mrs. Elton, Annika Baumann, Mr. Elton, Daniel Rothaug, Miss Bates, Almut Henkel, Mrs. Bates, Ursula Illert, Mrs. Cole, Susanne Schäfer, Cello, Eva Böcker, Klavier, Maria Ollikainen, Bassklarinette, Michael Riesler, Besetzung, Leon Hase, Dramaturgie, Cordula Huth, Musikaufnahmen, Alexander Kolb und Udo Wüstendörfer, Ton und Technik, Josuel Teegarten, Melanie Inden und Christian Bader. Regieassistenz, Hertha Steinmetz und Jonas Kühlberg. Komposition, Michael Riesler. Hörspielbearbeitung und Regie, Christiane Ohaus. Produktion, Hessischer Rundfunk mit Radio Bremen und dem Hörverlag 2021.